Die Radio Wissen. Update.
Die Entscheidung für eine vierte Kandidatur ist nach 11 Amtsjahren alles andere als trivial.
Bundeskanzlerin Angela Merkel will nächstes Jahr nochmal antreten. Überraschend kommt das nicht. Und auch die Reaktionen passen ins Bild.
Ich bin erleichtert, ich bin zufrieden und ich freue mich auf die nächsten Monate.
Es ist gut, dass jetzt Klarheit herrscht und dass sie sich entschieden hat.
Angela Merkel ist nicht mehr unschlagbar.
Ich glaube, niemand sollte sich wünschen, dass das noch 4 Jahre so weitergeht.
Der CDU-Politiker Herbert Reul, CSU-Chef Horst Seehofer, SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann und Linken-Fraktionschefin Sarah Wagenknecht. Man hört es, die Begeisterung nimmt von vorne nach hinten deutlich ab. Merkels vierte Kandidatur und die Reaktionen sind Thema im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Angela Merkel hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, hat sie gestern in der ARD gesagt. Und leicht wird's auch nicht für sie, sagt der Politikwissenschaftler Uwe Juhn von der Uni Trier im Deutschlandfunk. Einen Merkel-Überdruss, so wie damals bei Helmut Kohl, sieht er allerdings noch nicht.
Man kann sagen, die weltpolitischen Herausforderungen sind andere geworden, erst recht mit der Wahl von Donald Trump. Das führt dazu, dass die Europäer noch mal stärker zusammenstehen werden und sollen. Und sie steht eben dafür, dass man Kontinuität und Stabilität gewährleisten kann.
Aus Merkels eigener Partei, der CDU, kommt Begeisterung dafür, dass sie wieder kandidieren will. Die CSU will Merkel zwar unterstützen, aber der bayerische Finanzminister Markus Söder hört sich sehr verhalten an.
Das muss man zunächst mal auch mit Respekt entgegennehmen, aber natürlich jetzt nicht automatisch mit Euphorie.
Merkel hat also vorgelegt, aber wer macht's in der SPD? Da will sich die Partei nicht hetzen lassen, sagt Vize Ralf Stegner heute Morgen im ZDF.
Naja gut, wie sollen wir in Zugzwang sein, wenn das, was wir erwartet haben, eintritt? Das ist ja gestern passiert. Was wir tun und wie wir es tun und wann wir es tun, darüber werden wir jetzt beraten, ohne Sturzgeburten zu veranstalten. Aber natürlich wird das bald geschehen.
Gegen Mittag war dann klar, die SPD will bei ihrem ursprünglichen Zeitplan bleiben und ihren Kandidaten im Januar benennen. Sigmar Gabriel, Parteivorsitzender, oder Martin Schulz, EU-Parlamentspräsident. Diese beiden Namen stehen im Raum. Beide werden es schwer haben gegen Merkel, sagt Politikwissenschaftler Uwe Juhn.
Ich denke, es wird für beide sehr schwer werden, denn Schulz ist zwar ein international profilierter Europapolitiker, hat aber den Nachteil, dass er in Deutschland noch nicht so hohe Bekanntheitsgrade hat. Sigmar Gabriel wiederum hat zwar den Vorteil des hohen Bekanntheitsgrades, aber seine Popularitätswerte beim Wähler sind nicht allzu hoch.
Kritik an Merkels vierter Kandidatur kommt von der Opposition. Grünen-Politiker Jürgen Trittin meint, dass Merkel noch mal kandidiert sei, langweilig.
Ich glaube, es wird für die Grünen als Oppositionspartei darauf ankommen, klarzumachen, dass es auch Alternativen zu einer großen Koalition gibt.
Die Grünen halten aber auch eine Koalition mit Merkel als Kanzlerin für möglich. Linken-Fraktionschefin Sarah Wagenknecht warnt, mit Merkel blieben drängende Probleme ungelöst. Wohnungsarmut, Altersarmut, Kinderarmut.
Und wenn man sich die Bilanz von Frau Merkel ansieht, dann hat sie die soziale Spaltung in Deutschland vertieft. Sie hat die AfD groß gemacht. Und ich glaube, niemand sollte sich wünschen, dass das noch 4 Jahre so weitergeht.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auf der D-Radio Wissen Facebook-Seite wird Merkels Entscheidung viel diskutiert. Lob kommt zum Beispiel von Simone Schindler. Freut mich, sie ist die Einzige, die Europa zusammenhält und halten wird. Und ich traue ihr zu, Trump gegenüber die richtigen Worte zu finden. Auch Mirko Lux meint, bin überhaupt kein CDU-Wähler, kein Fan von vielen Entscheidungen der Großen Koalition. Aber ich habe große Achtung für Merkels Haltung in den vergangenen 2 Jahren und freue mich, wenn sie diese Werte auch in der nächsten Regierung hochhalten wird. Andreas Jung postet dagegen, manch eine scheint so machtverliebt zu sein, dass ein freiwilliger Schlussstrich offensichtlich nicht möglich ist. Deutschland weiterhin im Rückwärtsgang. Jörg Bertram schreibt, das heißt in der Konsequenz, nächstes Jahr gibt es wieder GroKo mit Mutti vorne dran. Stillstand mit der Parole weiter so. Oder gibt es ernsthaft andere Möglichkeiten? Da mal heraus damit. Die meisten finden, sie haben sowieso keine Wahl, etwa Jan Stöckel. Es gibt jede Menge Kritik an Frau Merkel, aber es gibt auch keinen nennenswerten, einigermaßen menschlich handelnden und vor allem chancenreichen Gegenkandidaten.
Was sonst noch wichtig war?
Auch in Frankreich gab es eine Vorentscheidung für die Präsidentschaftswahl nächstes Jahr. Aus dem Favoriten ist der Außenseiter geworden, aus dem Außenseiter der Favorit. François Fillon ist der Überraschungssieger bei der Vorwahl der Konservativen. Mit einem Vorsprung von 15% landete Fillon vor dem ehemaligen Regierungschef Alain Juppé. Beide müssen deshalb am Sonntag in die Stichwahl. Warum Fillon so klar vorne ist, dazu eine Einschätzung von unserem Korrespondenten Jürgen König.
Fillon wird sehr gerühmt für seine Wirtschaftskompetenz. Er ist ein Liberaler, der dem Staat harte Reformen zumuten will. Wahlforscher haben gestern ganz blitzeschnell untersucht, welche Themen für die Wähler bei ihrer Wahlentscheidung ausschlaggebend waren. Und siehe da, bei 51% der Wähler war das die wirtschaftliche Lage Frankreichs und wie man sie verbessern kann. Und genau zu diesem Thema wird Fillon die größte Kompetenz unter den Kandidaten zugesprochen.
Endgültig raus ist Ex-Präsident Nicolas Sarkozy. Er landete auf dem 3. Platz unter 7 Bewerbern und hat das Ende seiner politischen Karriere angekündigt. Sarkozy will jetzt Fillon unterstützen. Damit steigen die Chancen für ihn, Präsidentschaftskandidat der Konservativen zu werden. Und noch eine Personalie. Die Linkspartei hat den Armutsforscher Christoph Butterwegge als Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl aufgestellt. Der Kölner Politikwissenschaftler tritt gegen Außenminister Frank-Walter Steinmeier an, den Kandidaten der Großen Koalition. Butterwegge kritisierte, dass es in Deutschland eine Spaltung zwischen Arm und Reich gebe. Dem wolle er eine Agenda der Solidarität entgegensetzen. Gleich zwei Studien über die Einstellungen der Deutschen bzw. der Europäer haben heute für Gesprächsstoff gesorgt. Die Mitte-Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung untersucht seit 2002, wie weit in Deutschland Vorurteile verbreitet sind. Die aktuelle Studie kommt zu dem Ergebnis, gerade die gesellschaftliche Mitte ist zunehmend gespalten. Und mehr als jeder vierte Deutsche ist zum Beispiel der Meinung, dass es in Deutschland ein Meinungsdiktat gibt und dass das Land vom Islam unterwandert wird. Die Studienautoren nennen das neurechte Einstellungen. Vor allem die Anhänger der AfD werden laut der Untersuchung rechter und radikaler. Eine zweite Studie des Meinungsforschungsinstituts YouGov hat Populismus in 12 EU-Ländern untersucht und stellt fest, Deutschland ist weniger anfällig für populistische Einstellungen als andere EU-Länder. 18% der Wahlberechtigten in Deutschland teilen laut der Studie populistische Überzeugungen, zum Beispiel die Anhänger der AfD. In Frankreich sind es dagegen 63%, in Polen sogar 78%. In Afghanistan, in der Hauptstadt Kabul, hat es heute einen Selbstmordanschlag auf eine schiitische Moschee gegeben. Nach offiziellen Angaben sind mindestens 27 Menschen getötet worden. Die Terrormiliz IS hat sich zu dem Attentat bekannt. Dieser Augenzeuge hatte Glück und eine Säule schützte ihn vor der Detonation.
Ich habe den Sicherheitskräften anschließend dabei geholfen, bestimmt 30 bis 35 Leichen zu bergen. Ich habe mindestens 100 Verletzte gesehen.
Die Moschee war voll besetzt, weil für die Schiiten heute ein besonderer Feiertag ist, das Arbain-Fest, bei dem an den Tod von Imam Hussein bei der Schlacht von Karbala im Jahr 680 gedacht wird. Sein Tod besiegelte die Spaltung der Muslime in Schiiten und Sunniten. Bisher weigert sich die Bundesregierung, Edward Snowden als Zeugen in den NSA-Untersuchungsausschuss nach Berlin einzuladen. Sie begründet das damit, dass sie nicht für die Sicherheit des Ex-Geheimdienstmitarbeiters garantieren könne. Die Opposition im Bundestag hatte dagegen vor dem Bundesgerichtshof geklagt und jetzt Recht bekommen. Die Richter haben entschieden, dass die Bundesregierung die Voraussetzungen schaffen muss, damit Snowden nach Berlin kommen kann. Es könnte also dazu kommen, dass der Whistleblower doch noch vor dem Untersuchungsgremium aussagt.
Was noch wichtig wird.
Zehntausende Staatsbedienstete und Journalisten sind in der Türkei seit dem Putschversuch im Juli verhaftet worden oder haben ihren Job verloren. Wie geht die EU jetzt mit der Türkei um? Als Verhandlungspartner für ein Flüchtlingsabkommen, aber auch als EU-Beitrittskandidat. Darüber debattiert morgen das EU-Parlament. Die Mehrheit der Abgeordneten ist dafür, dass die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei erstmal ausgesetzt werden.
Und sonst in der Welt?
Vor 30 Jahren explodierte der Atomreaktor im Kraftwerk Tschernobyl in der heutigen Ukraine. Auch heute noch ist das Gelände Sperrgebiet. Dort planen jetzt zwei chinesische Unternehmen ein Solarkraftwerk. Die beiden Firmen wollen nach eigenen Angaben nächstes Jahr mit dem Bau anfangen. Techniker seien schon in dem Gebiet gewesen und hätten den Standort überprüft. Um das ehemalige Atomkraftwerk gilt im Umkreis von 30 Kilometern eine Sperrzone. Man versuche, die geschädigte Gegend mit erneuerbarer Energie wieder nutzbar zu machen. Das solle soziale und wirtschaftliche Vorteile bringen, heißt es von den chinesischen Unternehmen. Die Gegend ist sehr sonnig. 1800 Stunden im Jahr scheint dort die Sonne. Das sind nochmal 200 Stunden mehr als in Freiburg, der sonnenreichsten Stadt in Deutschland. Die Energieversorgung der Ukraine ist stark abhängig von Atomstrom. In der letzten Zeit bemüht sich die Regierung aber, mehr Strom aus erneuerbaren Energien zu gewinnen. Vor über 2,5 Jahren stürzte der Malaysia Airlines Flug MH370 in den Indischen Ozean. Gefunden hat man das Flugzeug seitdem nicht. Jetzt wollen die Angehörigen Anfang Dezember selbst suchen, auf eigene Kosten. Damit wollen sie den Druck auf die Behörden erhöhen, die Suche nicht aufzugeben. Denn wenn es keinen Sucherfolg gibt, soll die offizielle Suche nächsten Februar beendet werden. Letztes Jahr wurde vor der Insel La Réunion ein Trümmerteil angeschwemmt. Weitere Wrackteile fand man in Tansania, Mosambik, Südafrika und Mauritius. Die Angehörigen vermuten, dass das Flugzeug an einer anderen Stelle abgestürzt ist, als dort, wo bisher gesucht wurde. Der Flug war im März 2014 auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking von den Radaren verschwunden. Laut Experten war das Flugzeug vom Kurs abgekommen und nach Stunden ohne Kontakt zu den Piloten ins Meer gestürzt. Über die Gründe weiß man nichts. Die US-amerikanischen Fußballerinnen drohen ihrem Verband mit Streik. Es gehe um gerechte Bezahlung, sagte die Co-Kapitänin Becky Sauerbrunn dem Fernsehsender CBS. Die Fußballerinnen wollen weiterkämpfen, bis sie bekommen, was sie wollen. Sie wollen genauso bezahlt werden wie das Männerteam, das viel weniger erfolgreich ist als die Frauen. Die sind dreimaliger Weltmeister und viermaliger Olympiasieger. Dafür bekommen die Frauen aber nur 40% des Gehalts der Männer. Ende des Jahres läuft der Vertrag der Spielerinnen mit dem Verband aus. Sie hatten sich schon im Frühjahr über Diskriminierung beschwert. Die drücke sich nicht nur im Geld, sondern auch in den Spielbedingungen aus. So weigerten sich die Fußballerinnen, ein Testspiel in Hawaii zu spielen, weil der Rasen in einem schlechten Zustand war. Der US-Fußballverband sagte dazu nur, man arbeite aktiv daran, sich mit dem Team zu einigen.
Wissensnachrichten.
Smog ist ungesund, das weiß jeder. Er kann Atemwegs- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen auslösen. Aber ein Forscherteam hat jetzt die Befürchtung, dass Smog auch noch das Problem mit antibiotikaresistenten Bakterien verschlimmern könnte. Britta Wagner aus den Wissensnachrichten, wie kommt das?
Schwedische Forscher haben Proben aus verschiedenen Umgebungen gesammelt und auf Bakterien-DNA hin analysiert. Und wie sie im Fachjournal Microbiome schreiben, haben sie dabei in Smog-Proben aus Chinas Hauptstadt Peking eine beunruhigend hohe Zahl von DNA-Einheiten gefunden, die Bakterien antibiotikaresistent machen können. Teilweise ging es dabei sogar um Resistenzen gegen Reserveantibiotika, die man eigentlich erst dann einsetzt, wenn andere Antibiotika nicht mehr anschlagen.
Okay, ist also noch ein weiterer guter Grund, in Peking nicht den Smog einzuatmen.
Ja, das würde ich dir aus Gesundheitsgründen schon nicht raten. Aber ein bisschen Entwarnung kann ich dir in dem Fall geben, denn die Forscher sagen nämlich nicht, dass ihr Fund jetzt heißt, der Pekinger Smog ist voller gefährlicher Bakterien, die dich sofort krank machen. Das sind erstmal nur DNA-Partikel, die Bakterien diese Fähigkeit vermitteln, sich gegen Antibiotika zu wehren. Die sind an sich erstmal nicht gefährlich. Aber trotzdem raten die Wissenschaftler, man sollte mehr erforschen, wie schlechte Luft als Überträger von Antibiotikaresistenzen dienen könnte. Bisher hatte die Forschung als Brutstätten für antibiotikaresistente Keime eher die Verschmutzung durch Medikamentenreste im Visier oder auch Kläranlagen. Aber die Studie zeigt, das Belastungsniveau dieser Pekinger Smogproben ist ähnlich schlimm, zumindest was die DNA-Grundlagen für Resistenzen angeht.
Und wie kommt diese Resistenz-DNA ausgerechnet in den Pekinger Smog?
Das wissen die Forscher noch nicht, aber sie glauben, dass diese Smogluft mit vielen Verschmutzungsquellen in Kontakt gekommen ist, also zum Beispiel mit Kläranlagen oder Schlachthäusern oder ähnlichen Umgebungen, wo es viele Keime gibt. Und sie fanden es auch auffällig, dass im Pekinger Smog mehr Resistenzgenspuren waren als zum Beispiel den Luftproben aus den USA.
Und wie sieht's aus mit der europäischen Luft?
Da habe ich in der Studie jetzt kein Beispiel gefunden, aber die schwedischen Forscher planen schon ein Forschungsprojekt bei uns in Europa. Das soll dann untersuchen, ob sich aus unseren europäischen Kläranlagen Antibiotikaresistenzen über die Luft weiter verbreiten. Sie wollen da Arbeiter in den Kläranlagen mit Luftprobensammlern ausrüsten und sie wollen auch untersuchen, ob bei den Anwohnern in der Nähe von Kläranlagen vielleicht mehr resistente Bakterien zu finden sind.
Themenwechsel, wir bleiben aber in der Stadt und bei ihren Gefahren, zumindest bei den gefühlten Gefahren.
Ja, da geht es um die Angsträume. Es sind so einsame Bahnhöfe, unbeleuchtete Parks oder eine gruselige Unterführung. Da haben viele Menschen Angst, hier könnte etwas passieren, obwohl vielleicht gar keine echte Gefahr droht. Und ein ehemaliger Bundespolizist hat zusammen mit einem Studenten eine App entwickelt, damit solche Angsträume sichtbarer werden. Zum Beispiel auch für die betroffene Stadt, damit sie dann zum Beispiel dafür eine bessere Beleuchtung sorgen kann.
Und die App sammelt dann Daten von Einwohnern?
Genau. Wenn du dich an einem Ort unsicher fühlst, kannst du einen Button deiner App drücken. Da werden dann Position und Zeit anonym an eine Datenbank geschickt und dort gespeichert. Und einmal im Monat bekommt dann deine Stadt eine Auswertung.
Und wie kommt diese Idee an bei den Städten?
Also bisher will erst eine mitmachen, Willig, rund 50.000 Einwohner in Nordrhein-Westfalen. Der App-Entwickler glaubt, viele Städte wollen gar nicht mitmachen, weil das teuer werden könnte. Kritiker sagen aber auch, das könnte gefährlich werden, wenn man sich so auf das Angstgefühl von Leuten verlässt. Ein Angstforscher sagt zum Beispiel, so könnten könnten dann Stadtteile ein schlechtes Image bekommen, was sie gar nicht verdient haben, weil es dort gar nicht mehr Straftaten geben könnte als normal.
Und jetzt wird es noch tierisch zum Schluss. Eine NGO in Tansania will Ratten darauf trainieren, dass sie beim Erwischen von Tierschmugglern helfen.
Ja, erstmal sollen die Ratten in einem Pilotprojekt lernen, Schuppentiere zu erschnüffeln. Das sind Tiere, die sehr viel geschmuggelt werden. Muss sich ungefähr so vorstellen wie laufende Tannenzapfen in Dackelgröße vom Aussehen her. Und später könnte es dann auch darum gehen, dass die Ratten Elfenbein- und Nashornhörner erschnüffeln können.
Und wird das was?
Die NGO ist zuversichtlich, dass es klappt. Sie hat nämlich auch schon Ratten trainiert, dass sie Landminen finden können.
Dankeschön. Britta Wagner aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Der Westen und Nordwesten sind bewölkt. Manchmal kann es auch regnen. Ansonsten verbreitet Wolken. Hin und wieder lockern die auch auf. Morgen scheint im Osten und Süden die Sonne. Ansonsten Wolken, aus denen es manchmal regnen kann, bei 10 bis 15 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.